ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast geht es in erster Linie um die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Wir besprechen aber auch militärpolitische bzw. politische Aspekte und wir reden auch über angrenzende Themen und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, zurzeit noch immer in Finnland auf der Insel Santa Hamina. Tag, Herr Bühler.
Tage, Deisinger.
Weil Sie bei dem Lehrgang, den Sie dort so ein bisschen mitbetreuen, auch viele Offiziere aus den baltischen Staaten haben, da haben Sie ja sicher gut Gelegenheit gehabt, mit denen, vor allem mit denen aus Estland, mal darüber zu reden, was eigentlich vor Jahresfrist bei der Übung Hedgehog 2025 wirklich passiert ist. Da gab es ja vor einigen Monaten Meldungen, dass sich die NATO wieder mal blamiert hätte, dass wenige Ukrainer ausgereicht hätten, um eine ganze Brigade zu vernichten, war da zu lesen. Also das meinten auch einige Experten und Experten in Anführungszeichen damals konstatieren zu müssen. In dieser Woche ein bisschen Aufklärung dazu. Das wollen wir in der zweiten Folge dieser Woche machen. Die veröffentlichen wir übrigens wegen des Feiertags nicht morgen, sondern erst am Freitag. In der heutigen Folge soll es im Wesentlichen um die aktuelle militärische Lage in der Ukraine gehen und die Diskussion um mögliche Verhandlungen mit den Russen. Dafür hatte Putin ja wieder mal Gerhard Schröder ins Gespräch gebracht. Und so wie wir es schaffen, sehen wir auch die Beantwortung von Hörerfragen vor. Aus der vorigen Woche ist da ja noch einiges liegen geblieben. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, 13. Mai 2026. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Herr Bühler, lassen Sie uns zunächst mal über die Waffenruhe reden, die es rund um die russischen Feierlichkeiten zum Sieg über Nazi-Deutschland gegeben hat. Oder eben auch nicht. Das kommt sicher darauf an, wohin man genau schaut. Ich will als erstes aber mal eine Frage klären, die sich mir gestellt hat beim Lesen mancher Meldungen dazu. Da hieß es hier und da, dass Donald Trump diese Waffenruhe vermittelt habe. Korrigieren Sie mich bitte, aber mir stellt sich die Sache immer noch ein bisschen anders dar, nämlich dass die Russen einigermaßen Ruhe haben wollten über diese Feierzeit und dann eine solche Waffenruhe verkündet haben. Herr Trump liegt mir vielleicht wieder da ein bisschen im Magen zugegeben, aber ich mag jetzt nicht wirklich an so einer auch sehr offensichtlichen Legendenbildung mitwirken. Nur weil er sonst nichts wirklich auf die Reihe bekommt, als große Worte von sich zu geben, muss er jetzt nicht auch noch was mit der Waffenruhe zu tun haben. Oder sehe ich das falsch, Herr Bühler?
Ja, ich glaube, so ganz einfach ist das nicht. Also so wie ich das von hier aus mitverfolgen konnte, hatte Präsident Trump schon was damit zu tun. Aber zunächst rief ihn ja Putin an, so muss kurz vor dem 1. Mai gewesen sein, und berichtete ihm von seiner beabsichtigten Feuerpause am 9. Mai, um diese Parade dadurch schützen zu können. Die Absicht wurde vom Kreml anschließend veröffentlicht. Der Kremlberater Juri Uschakow erklärte dann auch öffentlich, Putin sei zu einer befristeten Waffenruhe bereit. Und danach reagierte Selenskyj erstmal und mit einem Angebot, na, dann lass uns doch am 5.5. schon beginnen. Ich glaube, das war der Mittwoch, und dann den Waffenstillstand auch über den 9. Mai hinaus verlängern. Am 8.5., so habe ich das in meinem Notizbuch stehen, hat Trump dann Selenskyj angerufen. Und Trump schlug Selenskyj eine dreitägige Waffenruhe vor zwischen 9. und 11. Da ging es auch um einen Gefangenenaustausch von je 1000 Soldaten. Selenskyj war einverstanden und hat am gleichen Abend, an diesem Freitagabend, den 8. Mai, dann auch den Waffenstillstand bestätigt, den dreitägigen. Und Trump hat dann sofort auch selbst einen Tweet veröffentlicht, in dem er diese Waffenruhe angekündigt hat und dann erklärte, beide Seiten hätten ihm persönlich zugesagt. Aber also es ist schon so, der hat was zu tun, aber es ist nicht so, dass da die Idee irgendwie aus Washington kam dazu.
Ja, das überzeugt mich noch nicht so richtig. Ich meine, die Russen, die haben ja auch ihre Zurückhaltung über die Osterfeiertage, glaube ich, das ist ja auch nicht auf Trumps Mist gewachsen. Also, okay, Waffenruhe.
Nein, aber vielleicht ein Punkt dazu. Ne? Mhm. Das zeigt uns einfach, dass, was wir schon mehrfach gesehen haben, dass immer wenn Putin irgendwie in Bedrängnis ist, er gerne Trump anruft, um von dort Unterstützung zu bekommen. Das war zum Beispiel so, als Trump angekündigt hat, er denke über die Lieferung von Tomahawk-Waffen nach, muss so um Alaska herum gewesen sein. Und dann rief er auch bei Trump an und plötzlich war das Thema Tomahawks völlig vom Tisch, obwohl Zelensky sich im Anflug auf Washington befand.
Inwieweit Putin in Bedrängnis ist, vielleicht kommen wir da im Laufe dieses Podcasts noch drauf. Erstmal Waffenruhe nochmal, also verkündet von den Russen, daraufhin von den Ukrainern auch, das haben sie erläutert. Die wollten also ihre Waffen, ihre Kampfhandlungen schon früher einstellen. Hat denn diese Waffenruhe jetzt als Bilanz ihre Bezeichnung tatsächlich verdient?
Also teilweise schon. Russland hat zwar in der ersten Nacht des Waffenstillstands die Ukraine mit Drohnen angegriffen, aber es waren nur 27 und das muss so um die Mitternachtszeit gewesen sein, sodass es da Überschneidungen gab. Sie sind alle übrigens abgeschossen worden, weil sie eben so wenig waren. In der Folgenacht aber vom 9. auf den 10. Gab es überhaupt keine strategischen Luftangriffe, also von keinen Seiten, weder von den Russen noch von den Ukrainern. Aber das war's dann schon. Beide Kriegsparteien beschuldigen sich ähnlich wie am Ostersonntag, den sie gerade erwähnt haben, beschuldigen sich zahlreicher Verletzungen der Waffenruhe. Gleichzeitig muss man allerdings sagen, dass es insgesamt deutlich weniger Waffeneinsatz im Vergleich zu normalen Tagen in Anführungsstrichen gab.
Aber Ruhe, Waffenruhe, da stellt man sich ja eigentlich was anderes vor. Oder ist das normal, dass es eben dann doch immer zu kleineren Gefechten kommt? Oder waren die Kämpfer am Boden beispielsweise dann schon ein bisschen etwas zu groß für kleinere Gefechte?
Nein, es gab keine großen Angriffe. Es gab aber viele kleinere Waffenstillstandsverletzungen. Solche sind verständlich, weil es keinen stabilen Waffenstillstand geben kann auf die Schnelle und mit wenigen Stunden Vorlauf und es auch vorher keine Absprachen gab, was es erlaubt eigentlich, was es nicht erlaubt und vor allem ist das wichtig, wenn es keine Kontrollinstanz gibt, die das in irgendeiner Art und Weise überwachen kann. Also deshalb wird eben auf eine Drohne, wenn die gestartet wird und sich Richtung Ukraine bewegt, dann wird auf diese Drohne ganz sicher geschossen und sie wird abgeschossen und schon hat man eine Waffenstillstandsverletzung. Dass die Drohne vielleicht nur zur Aufklärung abgeschossen worden ist, nicht zum Angriff, das können die Ukrainer ja nicht wissen. Also so entstehen diese kleineren Waffenstillstandsverletzungen auf beiden Seiten.
Ja, und diese ganzen Absprachen, die da zu treffen sind, die Sie gerade erwähnt hatten, die hat Trump dann offensichtlich einfach nur vergessen bei seinen großartigen Vermittlungsversuchen. Also letztlich hat aber Putin ja seine Militärparade abhalten können in Moskau, wenn auch sicher ein bisschen anders, als er sich das vorgestellt hatte, ne?
Ja, es war zum ersten Mal seit 2007, also seit fast 20 Jahren, war kein schweres Gerät dabei, keine Kampfpanzer, keine Schützenpanzer, keine Raketen, auch nicht die Interkontinentalraketen, die ja sonst auch immer mitgefahren sind in der Parade. Es waren kaum ausländische Gäste geladen, die Tribüne war sehr klein. Und ja, der Vorbeimarsch wurde dann von Soldaten gemacht. Kurze Rede von Putin noch hinterher, 40, 45 Minuten und das war's dann. Und das ist kein Vergleich zu dem sonstigen, doch sehr martialischen Aufmarsch von Gerät und Soldaten. Die Länge 2 Stunden, auch Flugzeuge sind normalerweise dabei, Hubschrauber sind mit dabei. Das ist alles kein Vergleich gewesen.
Fällt mir gerade ein, wissen Sie das, wenn da so Raketen vorbeigefahren werden, sind das eigentlich immer echte oder ist das Pappmaché angemalt oder irgendwas anderes?
Also die Russen haben eine lange Tradition von Mockups, nennt man sie im Englischen, oder eben Pappmaché, was Sie gerade gesagt haben, also Tarnfahrzeugen, aber das glaube ich nicht in diesem Falle, das sind schon echte, aber natürlich nicht geladen. Mhm.
Ich habe übrigens auch mit einigem Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass die Russen ja schon ziemlich dünnhäutig sein können. Selenskyj hat ja verkündet, also dass man die Parade auf dem Roten Platz nicht attackieren würde. Und er hat dann so einen suffisanten Satz hinterhergeschoben, wie so ungefähr, also wir gestatten den Russen diese Parade. Also da war aber was los in Moskau, ne? Das haben sie sich auch verfolgt.
Das habe ich verfolgt, ja. Also zunächst hieß es, er hat ein Dekret unterzeichnet, der Rote Platz wird nicht angegriffen. Aber dann kam eben die Formulierung, die Sie gerade gesagt haben, wobei ich da mal ein bisschen aufpasse, weil ich die russische Sprache nicht spreche, ob das tatsächlich so übersetzt worden ist, wie es gemeint ist. Oder war es in ukrainischer Sprache, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber wenn er es wirklich so gesagt hat, wie Sie es gerade berichtet haben, dann ist verständlich, dass es doch einige Erregung gegeben hat in Moskau. Der Sprecher von Putin sprach von einem dummen Witz, das habe ich ja mitbekommen. Und er warnte davor, sich über den Tag des Sieges lustig zu machen. Der Tag des Sieges gehört auch den Ukrainern, denn auch die Ukrainer haben ja gegen die Nazis aus Deutschland gekämpft. Und insofern ist das auch ihr Tag. Peskow betonte unter drittens, dass Russland keine Erlaubnis brauche von irgendjemandem, um seine Parade abzuhalten. Also da haben sie tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, recht dünnhäutig reagiert.
Die Russen haben diese, naja, halbwegs Waffenruhe, nehme ich mal an, genutzt, um ihre Truppen teilweise umzugruppieren. Lässt sich denn aus diesen Umgruppierungen irgendwie ablesen, wie sie dann weiter vorgehen wollen, so kurzfristig oder mittelfristig?
Ja, aber es waren außer den Umgruppierungen waren es auch Rotationen, also dass man Truppenteile rausgenommen hat, aber das kann man auch unter Umgruppierung verstehen. Verlegung in andere Räume, das ist auch gemacht worden. Versorgung wird natürlich gemacht, Betriebsstoff geht nach vorne, Diesel, Munition geht nach vorne. Verwundete kommen zurück, Gefallenenbergung haben sie ganz sicher gemacht. Ja, und jetzt auf Ihre Frage hin bezogen, Umgruppierung, ja, das kann man sehen und es zeichnet sich auch ab, dass die ganze Nordfront weiter in der Priorität nach unten rutscht und im Süden die Dnipro-Front ebenso. Eindeutiger operativer Schwerpunkt ist unverändert der Festungsgürtel im Donbass, das kann man auch klar erkennen, und zwar von drei Seiten, von Nord, von Süd und von Ost, mit einem nachgeordneten taktischen Schwerpunkt Nord. Und das ist neu. Das heißt, wir werden jetzt vermutlich großen Druck auf Slowjansk sehen, die nördlichste Stadt des Festungsgürtels, und nicht mehr so viel im Süden bei Kostanjewka.
Inwieweit ist das für die Ukraine auch Gelegenheit, sozusagen ihre Truppenformationen umzugruppieren oder ähnliche Dinge zu tun, wie Sie sie gerade angesprochen hatten?
Also in ähnlicher Weise auf jeden Fall. Nur die Umgruppierungen sind natürlich nicht so groß. Sie waren ja in den letzten Monaten recht erfolgreich in der Verteidigung. Sie mussten nicht zwingend irgendwo was anpassen. Aber jetzt müssen sie dem russischen Schwerpunkt folgen und müssen sicher diese Nordflanke des Festungsgürtels verstärken. Aber vielleicht ist das auch jetzt in den letzten Stunden schon geschehen, sodass das abgeschlossen ist.
Dann schauen wir mal kurz auf den aktuellen Stand der Dinge. Welche Veränderungen haben sich denn im Frontbereich am Boden ergeben, also über den Zeitraum seit dem letzten Podcast, inklusive der mehr oder weniger Waffenruhe?
Also die Lage ist, wie schon seit vielen Wochen jetzt, unverändert so, dass die russische Frühjahrsoffensive, die nominell Mitte März begonnen hat, immer noch keine Früchte trägt, immer noch nicht vorankommt. Wir haben in der gesamten Nordfront von Sumy bis Kupjansk überhaupt keine Bewegung, obwohl es Kämpfe dort gibt, aber die Front bewegt sich nicht. Wir haben dann schon auf Höhe von Slowjansk den Angriff aus Osten, aus Siversk. Da sind die Russen 2 Kilometer vorangekommen. Das ist aber die einzige Stelle entlang der gesamten Front. Es gibt Angriffsdruck aus Richtung Bachmut auf Slawiansk entlang der Straße. Es gibt Angriffsdruck auf die südliche Stadt des Festungsgürtels Konstantinowka. Und es gibt Angriffe aus Pokrovsk Richtung Nordwest und von Ost nach West, generell nördlich von Pokrovsk. Und es gibt keinerlei Bewegung an der restlichen Südfront bis rüber zur Mündung des Dnipro. So ist die Lage am Boden im Augenblick. Sie hat sich also nicht verändert.
Dann haben wir noch den Blick auf die gegenseitigen Luftangriffe, also die Schläge in der Tiefe seit der Aufzeichnung der Podcast-Folgen in der vergangenen Woche, auch über die Waffenruhe hinweg. Das ist dann vermutlich nicht so viel gewesen, was es da gegeben hat.
Nein, wie ich schon sagte, vom 9. auf 10. Mai 27 Drohnen nur, von Sonntag auf Montag waren es 0 Drohnen auf russischer Seite und die restlichen Tage waren es 43 bis gestern Nacht 139 Drohnen. Die Abfangquote ist leicht nach unten gegangen, so wie ich das verfolge, liegt so bei 88%.
Tja, und dann werden wir sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Es gab ja heute Morgen, glaube ich, eine Meldung, dass die Ukrainer vermuten oder davor gewarnt haben, dass es in allernächster Zeit einen massiven Angriff der Russen geben könnte, weil sie dafür Anzeichen festgestellt haben, dass da Flugzeuge hin und her geschoben werden oder was auch immer, ne?
Ja, da werden die großen Bomber, die strategischen Bomber, die in Westsibirien und weiter östlich noch stationiert sind, die werden beladen zurzeit mit Marschflugkörpern. Das hat der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe gesagt heute Morgen. Und deshalb kann man damit rechnen, dass es in kurzer Zeit wieder so einen großen Angriff gibt, wie es ihn die letzten Monate immer einmal pro Woche gegeben hat.
Und was die ukrainischen Luftangriffe betrifft, die Angriffe in der Tiefe, wie sieht es damit aus?
Ja, die waren heftig vor dem Waffenstillstand und sie sind heftig wieder aufgenommen worden nach dem Waffenstillstand. Es gibt jetzt jeden Tag eine ganz lange Liste von Zielen, die dort bekämpft worden sind. Entweder unmittelbar in Frontnähe, wobei das heißt so 20 Kilometer bis 100 Kilometer hinter der Front. Und zu diesen mehr operativen und taktischen Angriffen über die Front hinweg gegen Logistik, gegen Versorgungsstraßen, gegen Gefechtsstände und so weiter, gibt es eben die strategischen und die sind nach wie vor so, dass im Schwerpunkt die Raffinerien sind. Jetzt sind wieder angegriffen worden in dieser Woche nach dem Waffenstillstand 2 Raffinerien und zum 5. Mal die Verteilerstation für die große Ölpipeline in Perm, die gebrannt hat tagelang und immer wieder angegriffen wird. Es ist schon spürbar in Russland, dass durch diese ständigen Angriffe ein hoher Prozentsatz jetzt mittlerweile an Exporten ausfällt für die Russen. Das, was die Russen im Grunde genommen durch den höheren Ölpreis bekommen, wird automatisch kompensiert über den Wegfall von den Ölexporten. Die Ukrainer haben von den insgesamt 30 großen Raffinerien, die 85% der Kraftstoffe in Russland herstellen, bisher 24 mindestens einmal getroffen. Ich hatte gerade Perm erwähnt, das ist keine Raffinerie, aber eine Ölstation, 5-mal getroffen worden, Tuapse 4-mal getroffen, Primorsk an der finnischen Grenze erst die Tage wieder. Und es ist auch eins bemerkenswert, den Ukrainern gelingt es zunehmend, punktgenau die Destillationstürme zu treffen oder einen der Destillationstürme, so dass die gesamte Anlage auf längere Zeit ausfällt. Das ist beispielsweise am 6. Mai bei der Raffinerie Kirishi erfolgt, aber auch schon bei anderen Raffinerien. Der weitere Punkt, der zu erwähnen ist, ich komme nochmal zurück auf die mehr operativen Angriffe. Das sind Angriffe auf Versorgungsstraßen und hier gelingt es den Ukrainern immer mehr. Die wichtige Versorgungsstraße von Rostow am Don über Mariupol und Militopol auf die Krim, also praktisch die Landbrücke der Krim, anzugreifen, den Versorgungsverkehr zu behindern und zu zerstören. Die Krim hat ja nur zwei Versorgungsstraßen. Die eine läuft über die Kertschbrücke, auch sehr gefährdet. Und die zweite, die jetzt auch in Teilen neu gebaut worden ist, diese Autobahn über diese Landbrücke, die wird zunehmend zum Ziel und das über Entfernungen von 100 Kilometer plus.
Okay, zur aktuellen Lage, Herr Bühler, will ich mal noch eine Frage aus unseren Hörermails rausgreifen. J. Hoffmann hat uns geschrieben, und zwar folgendes, ich zitiere. In der aktuellen Berichterstattung zur Ukraine ist der Drohnenkrieg derart ausgeprägt, dass ich mir die Frage stelle, ob Kriegsschiffe, Kampfpanzer und Artillerie überhaupt noch eine gewichtige Rolle in diesen Kriegsspielen. Braucht die Ukraine und brauchen wir zukünftig noch diese Waffensysteme? Zitat Ende. Herr oder Frau Hoffmann ergänzt das dann noch mit einer Beobachtung aus dem Iran-Krieg. Jetzt noch kurzes Zitat. Ähnlich scheint es ja auch im Konflikt mit dem Iran zu laufen. Die Waffen des kleinen Mannes, Minen und Drohnen, bringen die großen Militärmächte scheinbar immer mehr an ihre Fähigkeitsgrenzen. Vielleicht können Sie diese Fragestellung ja in einem der Podcasts beantworten. Zitat Ende. Und diese Beantwortung wäre jetzt wieder an Ihnen, Herr Bühler.
Gut, dann gehe ich erstmal auf die Ukraine ein. In diesem Krieg spielen sie auf jeden Fall jetzt eine untergeordnete Rolle. Das war die Frage, ja, Kriegsschiffe, Kampfpanzer, Artillerie. Die Ukraine hat ein Mittel gefunden, das sie in ihrem Verteidigungskampf zurzeit erfolgreich macht, auch wenn sie in den letzten beiden Jahren 1-2% ihres Territoriums aufgeben musste. Die Russen entwickeln zwar nicht ganz die Innovationskraft der Ukraine, aber sie sind auch nicht zu unterschätzen. Auch dort werden Waffensysteme, auch autonome Waffensysteme entwickelt und weiterentwickelt. Sie haben allerdings nicht die technologische Unterstützung aus dem Westen, die die Ukraine heute hat. Aber auch, und das ist der zweite Punkt, die von manchen so ein bisschen abfällig Altsysteme genannten Waffensysteme, die Sie genannt haben vorhin, die werden bleiben. Wir brauchen auch künftig Kampfflugzeuge, wir brauchen Kampffahrzeuge, die Beweglichkeit, Schutz, Feuerkraft haben, um zum Beispiel Territorium wiederzugewinnen. Wir brauchen auch künftig Infanteristen, die Gelände halten können, die aber auch ein Kampffahrzeug brauchen, einen Schützenpanzer. Nur, alle müssen jetzt technologisch so weiterentwickelt und nachgerüstet werden, dass sie auch dieser heutigen Bedrohung, zum Beispiel durch Drohnen, widerstehen können. Es ist ohnehin nicht zu verstehen, dass ein moderner Kampfpanzer, der heute ausgeliefert wird, der die Fähigkeit zur Drohnenabwehr bereits hat, als Altsystem bezeichnet wird, ebenso wie ein Schiff oder ein Flugzeug oder auch ein Hubschrauber. Ja, und was den Iran angeht, da habe ich jetzt, glaube ich, den grundsätzlichen Teil der Frage von Herrn oder Frau Hoffmann beantwortet. Ja, die Waffen des kleinen Mannes, Minen und Drohnen, die bringen die großen Militärmächte an ihre Grenzen. Das stimmt, aber das hat man auch schon gesehen in Afghanistan, diese asymmetrischen Auseinandersetzungen, Kriege, so nennen wir das, die bringen tatsächlich eine große Militärmacht wie die USA in Schwierigkeiten.
Okay, dann kommen wir mal zu dem, was sich auf politischer Ebene tut oder auch nicht. Zunächst mal kurz zum Verhandlungsformat USA, Russland, Ukraine. Passiert da derzeit überhaupt was?
Also es hat bilaterale Kontakte gegeben in den letzten Wochen, trilaterale Gespräche in dem von Ihnen angesprochenen Format, die gab es zuletzt Ende Januar in Abu Dhabi, das ist also schon fast 4 Monate her. Auch das ist eine Folge des Iran-Krieges, der offenbar keine politische Kraft übrig lässt, um sich intensiv um die Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine zu bemühen.
Möglicherweise unter dem Eindruck, dass es ja bei diesen Gesprächen also nicht so recht vorwärts geht, scheint jetzt auch bei den Europäern irgendwie die Erkenntnis zu wachsen. Also wäre schon toll, wenn wir das vielleicht in die Hand nehmen. Wäre zumindest schön, wenn wir es hinbekommen, ein Gesprächsformat Europa, Russland, Ukraine zu erreichen. Wie nehmen Sie denn diese Bemühungen wahr, Herr Bühler?
Bisher war es ja so, dass Russland nicht gewillt war, die Europäer irgendwie zu beteiligen. Auch Trump meinte wohl, dass er und sein Verhandlungsteam aus dem Geschäftsmann Witkow und seinem Schwiegersohn Kushner die Sache alleine hinbekommt. Letztlich ist der Versuch ja kläglich gescheitert. Selbst der Ukraine-Beauftragte, der Trump-Beauftragte und pensionierte General Kellogg, erinnern Sie sich noch an ihn, er ist ja jetzt mittlerweile weg, der hat schließlich aufgegeben, vielleicht aus Altersgründen, wahrscheinlich aber auch wegen der unprofessionellen Arbeitsweise des Unterhändlerteams Witkow und Kushner.
Wer ist denn von Vorteil, also wenn die Europäer sich bemühen, dass man die Amerikaner dann da außen vorlässt von vornherein, oder sehen Sie, Herr Bühler, die Notwendigkeit, also dass die da mit am Tisch sitzen?
Also ich glaube schon, dass es wünschenswert ist, wenn die Amerikaner am Tisch sitzen, wenn sie ihren ohne Zweifel vorhandenen Einfluss auch geltend machen, wenn sie einen ihrer erfahrenen Diplomaten oder Politiker einsetzen würden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Amerika auch Einfluss auf Russland hat und Russland einiges bieten könnte. Ohne geeignetes Personal auf der amerikanischen Seite wird das, glaube ich, nicht gehen.
Ist der Zeitpunkt ein guter für die Europäer, also mit den Russen wieder ins Gespräch kommen zu wollen? Sie hatten vorhin davon gesprochen, ganz am Anfang, glaube ich, von Putin vielleicht im Bedrängnis. Immerhin gibt es ja nun einige auch, die meinen, festgestellt zu haben, dass der Kreml vorsichtige Zeichen in Richtung Friedensverhandlungen geben würde.
Also Putin steht innenpolitisch zweifellos unter Druck. Das hat man ja an den Tagen vor dem Gedenktag gemerkt. Die Ungeduld bezüglich des jetzt im fünften Jahr laufenden Krieges, die wächst in Russland, so nehme ich das wahr. Außerdem gibt es unübersehbar Fakten in Russland, die auch jetzt international bekannt werden, die auf einen wirtschaftlichen, finanziellen, demografischen Niedergang hindeuten. Der Krieg ist also auch bei der Bevölkerung in Russland spürbar angekommen. Dazu kommt, dass die militärischen Erfolge ausbleiben und mehr noch die Ukraine einige diplomatisch, wirtschaftliche, aber auch finanzielle Erfolge vorzuweisen hat. Ihre Finanzierung ist durch den Kredit der Europäischen Union jetzt für 2 Jahre erstmal gesichert. Also das deutet auf ein längeres Durchhaltevermögen hin, auch mit Hilfe von Staaten eben außerhalb der Europäischen Union, die das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine ebenfalls unterstützen. All das wird Putin nicht zu Verhandlungen zwingen, aber die Faktoren wiegen so schwer, dass er die Verhandlungslinie jetzt eben wieder betont. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass die Verhandlungslinie und die militärische Gewaltanwendung keine Gegenpole sind, sondern situationsgerecht eingesetzt werden, mit dem einzigen Ziel, die Kriegsziele zu erreichen, so oder so.
Nachfrage noch, würden Sie denn so weit gehen zu sagen, also dass Putin vielleicht ansatzweise zur Erkenntnis kommt, also ich muss da irgendwie raus aus diesem Krieg?
Ja, sicher, er spürt ja den Rückgang seiner Popularität in Russland. Er sieht bestimmt die Ergebnisse seiner Militäroperation vor Ort. Er sieht die wirtschaftlichen Ereignisse. Das ist ja nicht so, dass es an ihm vorübergeht. Und ich denke schon, dass er da unter Druck steht.
Die Europäer, wir sind dabei bemühen, der Europäer da ins Gespräch zu kommen. Die Europäer müssten dann natürlich auch jemanden haben, der als Gesprächspartner von beiden Seiten akzeptiert würde. Also man müsste ja zumindest erstmal jemanden quasi anbieten. Sehen Sie da eine solche Persönlichkeit irgendwie in der Diskussion?
Also man müsste Putin bei seinem Wort nehmen. Er sagte ja in der Pressekonferenz nach der Militärparade, er wäre ja bereit und war es auch immer, mit den Europäern zu reden. Das Letztere ist natürlich falsch. Der ihm ging es bisher immer darum, die Europäer herauszuhalten, die Ukrainer sowieso. Und ihm ging es immer darum, mit Trump einen Deal auf Augenhöhe zu machen. Und das war möglichst alleine. Aber nochmal, man kann ihn beim Wort nehmen. Europa wäre jetzt gut beraten, wenn es den Ball aufnehmen würde. Auch wenn ich skeptisch bin, ob es tatsächlich Erfolg haben wird, aber schon, um nicht nochmal Grund für propagandistische Aussagen zu liefern aus Moskau, glaube ich, dass man den Ball aufnehmen sollte.
Jetzt will ich mal den Namen einbringen. Es gibt ja eine Art Vorschlag aus Russland dazu. Putin würde offenbar Altkanzler Gerhard Schröder akzeptieren. Die Frage dazu will ich mal zweiteilen. Also zum einen erstmal losgelöst vom Namen Schröder. Nehmen Sie diesen Vorschlag überhaupt ernst?
Naja, ich habe gerade gesagt, welchen Stellenwert Verhandlungen für Putin haben. Noch geht es ihm allerdings nicht so schlecht, dass er in Verhandlungen Kompromisse suchen muss oder machen muss. Und es geht ihm nicht so schlecht, dass er von seinen Kriegszielen abrücken wird, die übrigens nicht mit den operativen Zielsetzungen, wie zum Beispiel der Eroberung des Donbass oder dem Abzug der Ukrainer aus dem Donbass, gleichsetzen darf. Das sind zwei verschiedene Ziele. Nein, die erklärten Kriegsziele gehen viel weiter. Denazifizierung haben sie es genannt, Demilitarisierung und Abwendung der Bedrohung durch die NATO. Und das ist konstant über 4 Jahre so geblieben. Das wurde ja von Putin und seiner Umgebung seit der Invasion ständig wiederholt. Die Russen haben ein klares Verständnis vom Unterschied politisch-strategischer Zielsetzung und operativer Zielsetzung auf dem Gefechtsfeld. Ich denke, man sollte den Vorschlag, ob man ihn ernst meint oder nicht, jetzt aufnehmen und entsprechend beantworten. Wie schon gesagt, eine bloße Zurückweisung würde Putin nur in die Hände spielen.
Aber dann müssen wir natürlich die Person Gerhard Schröder nehmen. Und damit bin ich beim zweiten Teil der Frage. Es wird ja nun kräftig darüber diskutiert, ob der tatsächlich geeignet wäre, als Vermittler tätig zu sein. Es gibt jetzt, vorsichtig gesagt, nicht allzu viele, die das positiv sehen. Sind Sie denn einer derer oder winken Sie auch gleich ab?
Also ich glaube, dass das kein ernst gemeinter Vorschlag von Putin ist. Er weiß doch ganz genau, dass eine solche Personalie in Europa insgesamt keine Akzeptanz hätte. Von der Ukraine ganz abgesehen, die sich im Übrigen nach meiner Kenntnis noch gar nicht dazu geäußert hat. Putin weiß aber auch, dass alleine ein solcher Vorschlag den Spaltpilz in Deutschland und in Europa weiter gedeihen lässt. Und deshalb macht er ihn ja, selbst wissen, dass sowas unmöglich ist. Und damit habe ich Ihre Frage auch beantwortet, ob ich einer von denen oder von denen bin.
Ja. Oberst AD Thiele, den werden Sie auch kennen, der sich ja auch sehr oft zum Ukraine-Krieg äußert, der hat kürzlich zu bedenken gegeben, das hatte ich mir angeschaut, dass es ja doch vielleicht gar nicht so schlecht wäre, also wenn man jemanden mit Putin näher hätte, der also mit dem reden kann, möglicherweise auch vermitteln könnte. Inwieweit können Sie denn Putin näher als Kriterium zumindest nachvollziehen? Also ich meine, bislang sind ja alle, die eine solche Nähe nicht hatten, nicht erfolgreich gewesen.
Es war ja auch selbst so, dass der erklärte Putin-Freund Bundeskanzler Schröder, der ja selbst mandatiert im Jahr 22 keinen Erfolg hatte, der brasilianische Präsident, dem darf man ja auch damals jedenfalls eine Putin-Nähe zuschreiben, der südafrikanische, der indische Premier, alle drei Mitglieder der BRICS-Staaten, die sich mehrfach mit Putin getroffen haben, Erdogan, der sicher Putin auch Zelensky gut kennt, Putin-Freund Viktor Orban, alle haben es versucht und alle waren am Ende nicht erfolgreich. Nähe und im Einzelfall Freundschaft oder auch nur ein gutes politisches Verhältnis, das reicht also offensichtlich nicht. Der eigentlich qua Amt zuständige UN-Generalsekretär Guterres, der kommt ja auch nicht in Frage. Der ist aus meiner Sicht ein Ausfall, was den russischen Krieg gegen die Ukraine angeht, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das über 4 Jahre lang. Also ich sehe mich ehrlich gesagt außerstande, den Namen irgendeiner Person zu nennen, der ich diese Herausforderung zutraue. Dazu kenne ich die Persönlichkeiten, die dafür in Frage kommen, zu wenig. Aber es müsste so ein weltweit anerkannter ehemaliger Politiker sein, so wie der ehemalige finnische Präsident Matti Ahtisaari beispielsweise oder ein äußerst erfahrener und ebenfalls weltweit anerkannter Diplomat wie Richard Holbrooke, der damals für das Dayton-Abkommen vermittelt hat. Leider, die sind beide verstorben, aber das sind auch so aus meiner Welt eben die, die sich bei mir eingeprägt haben. In der Sache und Komplexität ist natürlich so ein Dayton-Abkommen nicht vergleichbar mit dem Krieg in der Ukraine und es wird auch dadurch nicht einfacher, dass es Rückwirkungen gibt vom Iran-Krieg auf die Ukraine und umgekehrt.
Okay, damit sind wir wieder fast am Ende. Auch heute noch ein kleiner Podcast-Tipp. Berlin Code ist der Politikpodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Linda Zervakis schaut da mit Korrespondentinnen und Korrespondenten jede Woche hinter die Kulissen der Bundespolitik und zusammen, deswegen ja Berlin Code, zusammen entschlüsseln sie die Reden, Texte, Vorgänge, Entscheidungen und greifen auch das auf, was da im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Berlin Code gibt es jeden Freitag Nachmittag zu hören in der ARD Sounds App. Den Link dazu, den packen wir in die Shownotes. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen oder Anmerkungen wie immer bitte einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Die veröffentlichen wir, wie am Anfang schon gesagt, am Freitag. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Ja, gerne, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.